Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir wieder mit einer neuen Episode. Bonjour Jens.
Ja, moin moin, grüß Gott in die Runde.
Ja, bonjour, der Jens ist wieder zurück. Ja, zurück aus Paris, war live vor Ort bei den Olympischen Spielen eine Woche. Und das müssen wir natürlich heute als Anlass nehmen, mal ein bisschen über die Olympischen Spiele zu berichten, mal zu plaudern, mal zu hören, wie die Eindrücke von Jens so sind, was er so live miterlebt hat. Und wir schauen uns noch mal, was das Ganze drumherum um Olympia auch so mit sich bringt. Und vor allen Dingen wollen wir auf ein Thema schauen, das auch untrennbar immer mit Olympia verbunden ist, Doping. Und da gab es auch das ein oder andere Thema. Aber lasst euch überraschen, da schauen wir gleich mal drauf. Zuerst mal, Jens, sag einfach mal, wie waren deine Eindrücke?
Ja, muss ich klar sagen, gigantisch. Also jeder, der das mal als Athlet erleben darf oder auch als Zuschauer, jeder, der Sport getrieben hat, jeder, der vielleicht Sport studiert hat, der sich sein Leben lang schon mit Sport beschäftigt, der sollte sich das einmal anschauen. Mindestens einmal. Ich habe jetzt die vierten Olympischen Spiele gemacht. Leider nicht als Athlet, sondern als Zuschauer. Angefangen 1992 in Barcelona. Da war mein Trauzeuge dabei als Zehnkämpfer. Der war insgesamt zweimal dabei, der hat sich 96 auch qualifiziert. Da wollte ich natürlich auch hin, das war in Atlanta damals. Aber ich war Sportstudent, mittellos und konnte die finanziellen Mittel nicht aufbringen. Deswegen habe ich das damals abgesagt. Aber ich bin dann später 2000 nach Sydney geflogen, habe mir da die Spiele angeschaut, was sehr zentral war, weil die haben damals fast alle Sportstätten innerhalb von 1-2 Kilometern aufgebaut. Das hatte nochmal eine ganz andere Atmosphäre als jetzt in Paris oder auch in Atlanta, habe ich mir sagen lassen, oder auch in anderen Städten, wo dann eben die Sportstätten sehr weit auseinander sind. In Paris war es wieder ein bisschen enger, weil da waren die Sportstätten fast alle in Paris selbst. Manche waren so ein bisschen draußen, wie Regattastrecke oder Versailles, wo die Reitspiele stattgefunden haben. Aber ansonsten war alles letztendlich mit der Metro oder mit der Bahn zu erreichen. Das muss man wirklich sagen, also das war sensationell. Alle 4 Minuten kam eine Bahn, du stiegst aus der einen aus, musstest dann die Bahnlinie wechseln. Ja, das ist alles U-Bahn, du bist dann einfach in den Tunnel weitergelaufen, standst dann vor der nächsten. Und als wir dann mal diesen ganzen Metroplan kapiert hatten nach 2-3 Tagen, dann ging das auch sehr, sehr zügig, dass du von Süden, wir waren ganz im Süden, da wo Roland Garros ist, das kennen vielleicht einige Zuschauer, Zuhörer, da wo Tennis jedes Jahr stattfindet, weil ich jedes Jahr auch da beim Tennis bin, kannte ich da auch die Hotels und haben uns da entsprechend auch eingenistet. Und wir mussten dann halt quer durch die Stadt, also einmal komplett durch, um nach Saint-Denis zu kommen, da wo die Leichtathletik stattgefunden hat, aber wo auch das Badminton-Turnier stattgefunden hat. Ich war ja früher Badminton-Spieler und logischerweise seine eigene Sportart muss man natürlich auch erleben. Und ich habe jetzt auch lange kein Weltklasse-Badminton-Spiel mehr gesehen, sodass wir uns dann auch 3 Karten besorgt hatten, einmal für die Vorrunde. Und dann haben wir am Ende noch die Endspiele geschaut. Das war auch toll, weil die halbe Halle war voller Dänen. Ja, in Dänemark ist ja Badminton die Nummer 2, 3, so nach Handball, Fußball, kommt dann aber auch schon Badminton. Und die Dänen sind die einzigen, die den Asiaten Paroli bieten können. Und deswegen war das eine tolle Atmosphäre. Däne war im Endspiel, Däne hat auch am Ende gewonnen. Der ist Doppel-Olympiasieger, der ist in Tokio Olympiasieger gewesen und jetzt auch in Paris. Und der Olympiasieger hat gegen den Weltmeister gespielt und er hat den Weltmeister komplett auseinandergenommen. Also der hat den wirklich deklassiert, muss man ehrlich sagen. Das war schon echt interessant, mal wieder auf dem Niveau auch diesen Sport zu erleben, den man selber 20 Jahre lang durchgeführt hat. Ja, und ansonsten war es, wie auch schon in den anderen Olympischen Spielen, die ich so erleben durfte, eine ganz tolle Atmosphäre. Also im Gegensatz zum Fußball, Ja, wo du immer so diese Rivalitäten hast, diese unterschwellige Aggressivität, die da im Stadion herrscht oder auch vor dem Stadion vor allen Dingen und die vielen Polizisten überall, ja, die versuchen so die Hooligan-Truppen auseinanderzuhalten, das hast du da nicht. Weil, das haben wir auch im Vorfeld schon besprochen, du kaufst ja ein Jahr vorher die Karten und du weißt ein Jahr vorher nicht, wer da spielt. So, das heißt, du bist dann im Beachvolleyballstadion oder du bist bei der Leichtathletik oder sonst wo und du feuerst einfach jeden an, der eine gute Leistung bringt. Oder du feuerst auch die Leute an, die stürzen oder die vielleicht hinterherlaufen oder so, die da einfach nur dabei sind, ja, weil sie sich qualifiziert haben. Und deswegen gibt es so diese Rivalitäten kaum bei Olympia. Du hast zwar immer so deine Flaggen und du siehst, da sind ein paar Franzosen und da sind ein paar Deutsche und so, aber alle feuern irgendwie alle an und das macht das so einzigartig, so einmalig. Auch in der Stadt, da hörst du dann wirklich alle Sprachen der Welt und du siehst auch alle Hautfarben der Welt. Na, wir hatten einmal, da waren wir beim Beach. Beach war auch ganz toll, weil es unterm Eiffelturm war, also direkt neben dem Eiffelturm. Und du konntest dann von der Tribüne sozusagen auf den Eiffelturm schauen, der dann abends immer noch mal extra beleuchtet wurde mit so einem Leuchtspiel, was sie da inszeniert hatten. Also es war echt richtig gigantisch. Ja, wir hatten einmal so eine Gewitterwarnung und da musste man eine Stunde vor dem Stadion verharren sozusagen. Da sind die Leute so in die Parks gegangen um den Eiffelturm herum und dann hast du halt mal eine Stunde gesessen. Und wenn du die Leute beobachtest, ne, der eine spricht Brasilianisch, der andere Englisch, der nächste, was weiß ich, Chinesisch und so. Und es ist echt interessant, einfach da nur mal zu sitzen und so die Leute zu beobachten und auch zu schauen, was essen die, was haben die sich mitgebracht, ja, wie ist die Stimmung bei den Leuten? Ja, lachen die oder sind die jetzt böse, weil irgendwie das Event verschoben wurde? Und also es ist so eine ausgelassene Stimmung, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist nicht vergleichbar mit Fußball, was ja viele kennen. Also es ist eine völlig andere Atmosphäre. Man muss aber auch klar dazu sagen, also wir waren gleich am ersten Tag da, als die Eröffnungsfeier losging. Und pünktlich zur Eröffnungsfeier fing der große Regen an. Um 21 Uhr hat es geschüttet wie aus Eimern. Und deshalb sind wir auch nicht zur Eröffnungsfeier gegangen, weil du hättest auch sowieso nichts gesehen oder wenig gesehen, weil ja die Tribünen waren ja alle an der Seine aufgebaut und oberhalb war das alles abgesperrt. Das heißt, du wärst da gar nicht hingekommen. Die Eröffnungsfeierkarten sind natürlich auch ultra teuer, also muss den Leuten natürlich auch was geboten werden und das konntest du wirklich meiner Meinung nach besser im Fernsehen verfolgen. Und das war vielleicht auch so der. Ja, so in der Retrospektive, manche Sportarten sind live einfach viel, viel besser und manche kannst du viel besser im Fernsehen gucken. Ich gebe dir ein Beispiel, Tischtennis. Ja, ich habe gerade heute Morgen noch ein bisschen Tischtennis geguckt. Tischtennis ist einfach in der Kamera besser, weil du bist näher dran, du siehst das besser, du kriegst die Wiederholungen und im Stadion, ich war einmal beim Tischtennis, im Stadion sitzt du teilweise sehr weit weg und du siehst kaum den Ball. Und das ist doof. Ja, das hat mir nicht so gut gefallen. Im Gegensatz zum Badminton, das ist wieder ganz anders. Ja, die mal Badminton gespielt haben oder mal Federball im Garten gespielt haben, die wissen ja, dass der Ball sehr hoch fliegt. Und das kannst du wieder mit der Kamera nicht gut einfangen, weil der Ball immer wieder in die Kamera reinfällt und wieder rausfällt. Und wenn du dann in der Halle sitzt, und das war eine total neue Halle, also eine sensationell gute Halle, so knapp 10.000 Zuschauer, dann siehst du natürlich den ganzen dreidimensionalen Raum. Ja, und du siehst auch die Geschwindigkeit. Das sieht im Fernsehen, sieht Batman immer so ein bisschen aus wie Federball. Aber das, Axel, das ist eine Ultra-Geschwindigkeit. Ich habe es ja selber gespielt und auch gut gespielt. Aber was da abgeht, das hat mit dem, was wir gemacht haben, nichts mehr zu tun. Ne? Das ist eine ganz andere Liga.
Ich habe es ja im Fernsehen beobachtet, das Badminton-Spiel. Und jetzt stelle ich dir gerade mal eine Frage, weil du das ja auch so hautnah verfolgt hast, weil du sagst ja auch, wie schnell und sowas das ging. Die haben mal gesagt, wie schnell die Bälle fliegen oder wie schnell der Federball oder die Federn fliegen, wenn die da richtig gegenhämmern. In der Anfangsphase. Am Anfang beschleunigt der Ball schnell, dann fliegt er wieder etwas langsamer. Was schätzt du, wie schnell das ist? Also auch für unsere Zuschauer, sage ich das gleich mal, löse ich das
Ich habe
auf.
das vor kurzem mal irgendwo gelesen, nachgelesen. Also der Badmintonball ist am Anfang der schnellste Ball von allen.
Ja, wie
Meine
schnell?
400 km/h irgendwas um den Dreh.
Ja, genau.
Und wenn man so an einen Aufschlag beim Tennis denkt, ja, gute Herren schlagen über 200 km/h auf Dann sieht man schon die doppelte Geschwindigkeit. Allerdings ist dieser Korb beim Badminton sorgt natürlich dafür, dass dann nach 3, 4 Metern die Geschwindigkeit deutlich nachlässt.
Ja, trotzdem, das hat man im Fernsehen sehr gut gesehen. Gerade am Anfang, die Beschleunigung ist unglaublich, 300 bis 400 Stundenkilometer. Und der Sport ist einfach unwahrscheinlich schnell. Und wenn man dann sieht, beim Tennis, da waren jetzt die höchsten Aufschläge, waren jetzt bei den Olympischen Spielen so bei 175 Stundenkilometer bei den Aufschlägen.
Naja, wenn Carlos Alcaraz aufschlägt, dann bist du auch schon bei 200.
Ja.
Ich war auch im Tennisstadion übrigens, und an dem Tag war wirklich Backofentemperatur. Das habe ich noch nie erlebt. Ich habe da 4 Stunden gesessen in der prallen Sonne. Ja, wir hatten zum Glück so ein paar Hüte dabei und wir kennen das ja schon und haben uns entsprechend präpariert mit Langarm-Shirts und so weiter. Aber das war so eine flaue Stimmung auf einmal. Also so, als wenn du, weiß nicht, den Kopf in den Backofen legst und das dann nach 3 Stunden wurde mir total flau. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich muss gleich mal irgendwie in den Gang runter, mal in den Schatten, weil ich halte es nicht mehr aus. Ich weiß auch nicht, wie die da unten das aushalten. Also das waren schon echt harte Temperaturen und der Sascha Zverev hat ja im Interview gesagt, er hätte irgendwie zwischenzeitlich 4 Bälle gesehen. Weil, und das war für mich total gut nachvollziehbar. Aber es war schon für die Zuschauer hart. Und dann da unten in dem Kessel zu stehen, wo ja auch kein Lüftchen ist, ne? Weil das Roland-Garros-Stadion ist natürlich sehr hoch. Und wenn die auch noch das Dach zumachen, dann ist da ja praktisch gar keine Zirkulation mehr. Ja, das war schon krass, muss man ehrlich sagen. Und ich habe dann noch Viertelfinale gesehen, Djokovic gegen Tsitsipas. Und du hast das echt gespürt, als wenn du dich im Tennis auskennst. Ja, und ich gucke nur sehr viel Tennis und spiele ja selber Tennis. Wie dieser Mann diese Goldmedaille wollte. Das hast du in jedem Aufschlag, in jedem Return gesehen. Der wollte diese scheiß Goldmedaille. Das einzige Ding, was ihm noch gefehlt hat, ja, der hat ein paar Mal unglücklich verloren, gegen Del Potro zweimal in der ersten oder zweiten Runde und dann nochmal gegen Zverev in Tokio. Und ich meine 37 und dann auf Asche. Das war seine letzte Chance.
Aber er hat es gemacht und
Er hat es gemacht.
ja, man hat gesehen, viele haben es ihm auch richtig gegönnt und er hat wirklich gut gespielt.
Wo wir gerade beim Tennis sind, ich habe ja auch immer wieder Leute, die ich im Spitzensport berate und dann war natürlich auch der ein oder andere bei Olympia dabei und ein Trainer, den ich ganz gut kenne, der war im olympischen Dorf ein paar Tage vorher schon eingezogen und dann schickt er mir ein Bild aus der Cafeteria, aus der Kantine und mit Rafael Nadal und Carlos Alcaraz. Die beiden waren eingezogen und sind runtergelaufen in die Mensa. Und die konnten stundenlang überhaupt nicht essen. Weil in dem Moment sind alle Sportler aufgestanden und wollten Selfie machen mit den beiden. Ja, also so, ja, so solche Berühmtheiten sind das auch unter den Sportlern, ja. Ich meine, das sind ja die einzigen, das sind ja ganz viele Sportler, die mit Sporthilfe, mit Bundeswehr und so weiter, so gerade über die Runden kommen jeden Monat. Das ist sogar der Großteil der Sportler. Und da gibt es so ein paar Ausnahmen, die da Multimillionäre sind und jeden Tag in der Zeitung und jeden Tag irgendwo im Fernsehen zu sehen. Das ist natürlich dann auch für den Athleten nochmal ein Highlight, ja, diese Leute mal auf gleicher Ebene, auf Augenhöhe mal begegnen zu dürfen. Ja.
Ja, Jens, du hast jetzt echt viel erzählt, so sehr begeistert. Was ist denn so für dich, was bleibt denn so für dich so als Highlight, als prägendstes Ereignis von den Tagen in Paris? Was bleibt da für dich hängen?
Ja, vielleicht muss man noch ein bisschen erzählen, weil das sieht man ja im Fernsehen nicht. Jede Metrostation war abgesichert mit Polizei. Es waren überall Soldaten. Das heißt, du hast an jeder Halle, in jedem Stadion hast du wirklich Soldaten mit Maschinengewehren gehabt. Ja? Also ich fühlte mich so ein bisschen erinnert an die Zeit, wo ich in Sri Lanka war, vor 30 Jahren, als da noch Bürgerkrieg war und wir das nicht wussten, ja, weil wir keine Zeitung gelesen haben und es das Smartphone noch nicht gab. Bin damals zur Sri Lanka-Nationalmannschaft geflogen und habe mit denen so eine Woche trainiert und dann standen auf einmal Soldaten vor mir mit einem Maschinengewehr. Und ich dachte, was ist denn hier los? Ja. Dann hat mir einer so beiläufig erzählt, naja, hier ist Bürgerkrieg. Okay, gut, ja. Dann sind wir da kurz rausgefahren aus dem Flughafen und da wurde ganze Auto wurde auseinandergenommen. Ja. Alles auf, Motorraum auf, es wurde unter das Auto geschaut, ob wir irgendwie eine Bombe ins Hotel fahren. Und daran hat mich das so ein bisschen erinnert. Also, die waren die ersten 1, 2 Tage, auch die ganzen Volunteers, die dann überall standen und haben gezeigt, wo du hinlaufen musst. Und viele saßen so auf diesem Tennis-Schiedsrichterstuhl, ja, und haben dann so gewunken, rechts rüber, links rüber. Die waren alle am Anfang sehr unentspannt. Ja, also es konnte am Gesichtsausdruck, ich musste sogar einmal ein Foto löschen. Ich hatte so ein Foto gemacht von ein paar Soldaten, weil ich das irgendwie interessant fand. Und dann musste ich direkt mal, wurde ich mal herzitiert und dann musste ich das Foto zeigen und das Foto löschen. Und das wurde aber anders. Am zweiten, dritten Tag wurden die alle viel entspannter. Ne? Die hatten alle ein Lächeln auf den Lippen und auch die Soldaten und die Polizisten waren alle entspannt und dann plötzlich auch alle hilfsbereit und sie haben gemerkt, es läuft, ja. Muss dir auch vorstellen, die haben sich da Monate, vielleicht sogar jahrelang darauf vorbereitet. Und jetzt stehst du da und hoffst natürlich, dass alles gut geht, ja. Und es ging ja los mit Anschlägen auf die zuführenden Bahnlinien nach Paris. Denn ich habe 3 Stunden zusätzlich in meiner Bahn gesessen, weil wir einen riesen Umweg fahren mussten. Und ich habe 6 Stunden nach Paris gebraucht von Köln aus. So, da haben wir das schon mal erlebt, was da so abgeht. Und deswegen konnten wir das gut nachvollziehen, wie unentspannt das am Anfang war, weil das hatten die natürlich alle im Kopf. Und vermutlich gab es da auch irgendwelche Anschlagsmeldungen, die wir nicht kannten. Aber ich kann dir sagen und auch allen Zuhörern sagen, also ich glaube, Paris ist noch nie so sicher gewesen wie in den letzten 2,5 Wochen. Ja, die haben Lufträume abgeriegelt. Immer wenn dann im Stadion was los war, dann flogen Hubschrauber auch im Stadion herum. Also ich habe mich da total sicher gefühlt.
Aber jetzt nochmal zu meiner Frage, was ist so für dich so der schönste Eindruck? Also du hast gesagt, ja, sehr sichere Spiele, aber so der schönste Eindruck, der bei dir so hängen bleibt von den Spielen, die du live verfolgt hast.
Naja, abgesehen von den sportlichen Highlights, ja, da muss man, glaube ich, trennen, ja, so zum Beispiel der Einzug der deutschen Handballnationalmannschaft, habe ich zwar nicht live gesehen, aber das sind so die Highlights für uns. Ja, also Goldmedaillen, die überraschend gewonnen wurde, wie gestern die Kugelstoßerin oder so, das sind so die Highlights. Auch die Sportarten, die man noch nicht so kennt, ja, die man auch nicht jeden Tag sieht und so Speedklettern zum Beispiel, fantastisch. Fantastische Sportart, Skateboarden, unglaublich. Aber das musst du auch mehr im Fernsehen sehen, wenn du keine Ahnung hast, weil du die Tricks ja alle so gar nicht richtig siehst. Das ist besser, wenn man dann so ein bisschen Zeitlupe bekommt. Was war so der insgesamte Highlight? Ist eigentlich das, was ich am Anfang schon sagte. Das ist so dieses Gefühl dieser Sportverbundenheit. Also das Gefühl, dass Sport praktisch alle Völker der Welt irgendwie verbindet. Und diesen Eindruck, den gewinnst du da vor Ort live, was du vielleicht im Fernsehen nicht so siehst, weil im Fernsehen natürlich dann immer, ne, die deutschen Spiele, die deutschen Athleten, die werden dann immer alle gezeigt. Aber das kriegst du dann vor Ort gar nicht so richtig mit, weil da ist es viel internationaler, nicht bezogen auf ein Land, sondern, ne, irgendwo wie soll ich sagen, du bekommst da so ein Sportweltvirus irgendwie infiziert, ja. Das spielt eigentlich fast gar keine Rolle mehr, wer da jetzt gerade startet. Und das wird einem dann nochmal so bewusst, dass Sport eben eine unfassbar verbindende Wirkung hat. Ja, also über Kulturkreise hinaus, wenn wir jetzt an unsere ganzen Migranten denken, die nach Deutschland kommen, die dann ja, hier in Vereine gehen und integriert werden und dann teilweise, ich meine, guck dir die Athleten, die deutschen Athleten an, da sind ganz viele mit Migrationshintergrund, ja, die zum Teil Medaillen gewonnen haben, die sich top integriert haben. Und ja, das ist so das, was ich so gefühlsmäßig an diesem Event und an dem Sport insgesamt cool finde. Und da gibt es eben keine, ja, wie soll ich sagen, keine Diskussionen über Hautfarben oder über Herkunftsländer und solche Geschichten.
Super, vielen Dank, Jens, für deinen Eindruck. Ja, tolle Spiele haben wir auch am Fernsehen verfolgt. Ja, vielen Dank für deine Eindrücke und Sport verbindet. Das merken wir, das wissen wir selber aus unserer eigenen Historie. Aber es gibt nicht immer nur schöne Sachen im Sport und gerade bei Olympia, wir hatten es in unserem Intro erwähnt, müssen wir natürlich auch mal auf die nicht so schönen Seiten des Sports, quasi auf die Schattenseiten des Sports und auf die Olympischen Spiele schauen. Doping ist halt immer ein Thema Und ich weiß nicht, wie du es miterlebt hast live vor Ort, aber im Fernsehen konnte man das gut verfolgen oder es war halt auch sehr präsent, dass gerade bei den Schwimmwettbewerben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hole gerade mal kurz zwei Sätze aus, bei den Schwimmwettbewerben sind halt ganz viele chinesische Athleten gestartet, die vor einigen Jahren in China positiv auf ein Dopingmittel getestet wurden und dann aber von der sogenannten CHINAD, das ist die chinesische Anti-Doping-Agentur, freigesprochen wurden, keine Sperren erhoben wurden und auch die WADA, das ist die internationale Dopingagentur, die Weltdopingagentur, auch die keine weiteren Schritte gegen diese chinesischen Schwimmer eingeleitet hat und dementsprechend, wenn normalerweise Dopingverstöße bekannt werden, werden Sportler halt für x Jahre, da gibt es verschiedene Sperren, werden ja auch für x Jahre gesperrt. Und die WADA hat aber diese Fälle bei 23 Schwimmern und Schwimmerinnen nicht weiter verfolgt. Und einige von diesen Schwimmern sind auch bei den jetzigen Olympischen Spielen wieder gestartet. Und das wirft natürlich auch immer so ein bisschen Schatten auf die Spiele, weil gerade für die Sportler, die, sagen wir mal, nicht dopen oder nicht überführt werden, die natürlich nicht immer wissen, ja, der jetzt neben mir schwimmt, schwimmt er jetzt schneller als ich, weil er gedopt hat, oder ist das wirklich halt durch hartes Training entstanden? Und Jens und ich, wir haben da gerade mal ein bisschen reingeschaut in das ganze Thema Doping und haben da ein paar interessante Sachen rausgefunden und recherchiert. Und daran wollen wir euch jetzt einfach teilhaben lassen, weil man muss, denke ich mal, auch immer auf die andere Seite schauen und nicht nur immer dieses, ja, alles ist schön und wir haben uns alle lieb, sondern Olympia ist auch in einigen Bereichen ein total hartes und ganz knallhartes Geschäft. Kann man nicht anders sagen.
Ja, also vielleicht am Anfang angemerkt, das IOC versucht natürlich immer saubere Spiele zu präsentieren, vor allen Dingen, wenn die Spiele laufen. Weil sind die Spiele mal zu Ende, dann schaltet der Großteil ab, ja, dann sind die Sportarten nicht mehr so präsent, dann sind nur noch die Experten sozusagen und schauen links und rechts. Nehmen wir mal ein Beispiel London. London wurden während der Spiele als sauberste Spiele tituliert, ja. Die IOC hat das ganz groß nochmal herausgestellt. Im Nachgang, weil wir haben ja inzwischen diese B-Proben. Das heißt, sie werden einfach eingefroren und dann Jahre später nochmal aufgetaut und nochmal nachgeprüft. Im Nachgang waren es dann am Ende die unsaubersten Spiele, weil sehr viele Athleten dann im Nachgang noch überführt wurden. Und das erinnert mich so ein bisschen an dem, was offensichtlich auch in der Corona-Zeit passiert ist. Was wir jetzt über die RKI-Files auch langsam aber sicher immer mehr herausbekommen, dass hier die Wissenschaft überhaupt keine Rolle gespielt hat, sondern dass das einfach politisch so gewollt war. Und letztendlich ist das IOC natürlich auch ein politisches Gremium. Ja? Und du hast es gerade im Vorfeld auch schon erwähnt, na, wir haben ja einen deutschen IOC-Präsidenten. Da hätte man ja jetzt gedacht, okay, der würde da mal ordentlich aufräumen, der würde auch kritisch sein gegenüber dem eigenen Dopingsystem, nämlich WADA. WADA ist ja unheimlich eng vernetzt mit dem IOC, also ist keine unabhängige Institution. Deswegen haben die Leichtathleten ja auch gesagt, wir machen den ganzen Scheiß nicht mehr mit, sondern wir gründen halt eine eigene Institution, die wirklich komplett unabhängig ist. Da ist immer die Frage, wie lange ist das am Ende unabhängig? Ja, weil da natürlich auch Menschen die Fronten wechseln. Ja, so wie das in der Politik auch ist. Dann warst du mal 10 Jahre Politiker, warst im Bundestag und gehst dann als Lobbyist zu irgendeinem großen Verband oder so und machst dann, keine Ahnung, Lobbyismus, weil du ja die Leute kennst. Du kennst ja die Netzwerke in der Politik. Und so ähnlich muss man sich das hier auch vorstellen. So gibt es eine enge Verflechtung. Und ja, ich würde mal behaupten, dass das in Deutschland gut funktioniert. Ich würde nicht die Hand ins Feuer legen, dass jeder deutsche Athlet ungedopt ist, aber ich würde mal sagen, in Deutschland ist es unfassbar schwer zu dopen, weil du unglaubliche Trainingskontrollen hast. Du hast ja dieses Abmeldesystem, du hast dann nochmal je nach Sportart hast du eben die entsprechenden Trainingskontrollen, die unabhängig vom IOC nochmal gemacht werden. Athletenpass, zum Beispiel Blutdoping. Blutdoping ist nicht nachweisbar, wenn du nicht häufig Bluttests machst. Warum? Weil du musst ja einen gewissen Mittelwert dann erzielen können, um zu wissen, was ist denn jetzt normal und was ist nicht normal. Wir haben ja die Normwerte, aber die Normwerte sind ja auch in der Labormedizin eben Mittelwerte. Mittelwerte aus einer Stichprobe einer Gesellschaft. So, wenn jetzt beispielsweise die Gesellschaft krank ist, dann haben wir einen Normwert aus einer kranken Gesellschaft. Ja, da muss man sich dann die Frage stellen, wenn man jetzt gesundheitlich diskutiert, ob das die Benchmark sein sollte, an der wir die Messlatte hochlegen. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel an Cholesterinwerte denkt oder andere Sachen. Und das ist hiermit ein bisschen vergleichbar.
Lass mich noch kurz was ergänzen für unsere Zuhörerinnen. Du hast eben die Olympischen Spiele 2012 in London erwähnt mit den B-Proben. Im Nachhinein hat wahrscheinlich keiner mitbekommen, sind 41 Athleten sind die Medaillen aberkannt worden. Also, dass man mal so ein, so mal so eine kleine Vorstellung dafür bekommt. Das bekommt dann keiner mit. Die werden im Hintergrund aberkannt und die anderen Athleten rücken danach, kriegen die Medaillen, obwohl sie gar nicht irgendwie im Fernsehen zu sehen waren. Und du hast dann noch erwähnt, dass die Leichtathletinnen da quasi so ein bisschen ausgestiegen sind. Würde ich noch erwähnen, also die haben eine Athletes Integrity Unit gegründet und die testen jetzt die Leichtathleten. Und da haben die auch versucht, den Sport da ein bisschen sauberer zu bekommen und haben auch eigentlich schon einiges erreicht. Und du hast auch gerade noch das IOC angesprochen und die WADA. Man muss wissen, also die beiden sind ganz eng verzahnt und du hast es gerade gesagt mit diesen Bluttests. Die WADA, muss man wissen, führt selber gar keine Tests durch. Also die WADA macht nur Vorschläge, was getestet werden soll. Und nur bei 10% aller Tests wird vorgeschlagen, einen Bluttest auf zum Beispiel EPO oder sowas zu machen. Das heißt, 10% ist halt total wenig und das wissen halt viele Athleten und sagen, also 10% werde ich nicht erwischt. Und gerade dieses Blutdoping, das auch ganz, ganz schwer nachweisbar ist, wird einfach auch heute noch praktiziert halt und ganz,
Ja, da
ganz
gibt es ja
häufig
regelrecht
praktiziert.
Quoten. Ja, der Hajo Seppelt hat das in der neuen Dokumentation, die übrigens jeder Zuhörer auch auf irgendwo in der Mediathek bei ARD oder ZDF auch anschauen sollte, wer sich dafür interessiert. Das ist wirklich eine tolle Doku, wo er so eine Tabelle zeigt, ja, wie dort Quoten festgelegt werden. Wie viele Proben im Prozent sollen denn überhaupt in welcher Sportart durchgeführt werden? Und ich meine, 10% EPO, das ist ja schon allein ein Witz, ja. Das sind ja nur kleine Stichproben, die da gemacht werden. Und wie hat ein ehemaliger WADA-Chef gesagt, nur die Bekloppten dopen kurz vorher oder währenddessen. Ja, das heißt, wenn man das übersetzt, Trainingskontrollen gibt es eigentlich weltweit kaum. Und wenn du dir auch die alten Dokus anschaust von Hajo Seppelt aus den letzten Jahren, der ist ja teilweise zum Beispiel nach Kenia geflogen und hat sich dort die Trials in Kenia angeschaut für die Mittelstreckenläufer. Ne, die meisten Olympiasieger kommen ja aus diesen Ländern, Äthiopien, Kenia und so weiter, aus Ostafrika. Und die haben natürlich angegeben, dass sie Dopingproben nehmen und dass es da im Stadion auch eine Zentrale gibt, wo das entsprechend absolviert wird. Und dann hat der Hajo Seppelt da vor einem Gitter gestanden. Ja, abgeschlossen. Trials fanden draußen statt, aber das Dopingbüro war nicht besetzt. Und da hing dann so ein kleines Schild, gerade nicht besetzt. Ja.
Komme gleich wieder.
Ja, komm, so nach dem Motto, komm gleich wieder. Ja. Und ist natürlich von vorne bis hinten keiner da gewesen und es wurden auch keine Proben gezogen. So, von daher kann man davon ausgehen, dass auch da diese Leistung, ich meine, du bist Marathonläufer, ja, wir sind jetzt an der Schwelle zu 1 Stunde 59. Der Weltrekord liegt bei 2 Stunden 36, glaube ich. Ja. Und ja, höher, schneller, weiter. Der Mensch will immer mehr verschieben. Ja? Er will immer mehr, wie soll ich sagen, die Natur auch beherrschen. Das haben wir auch bei Corona gesehen, wo er was Neues in die Menschheit eingeführt wurde, nämlich ein Impfstoff, den wir noch nie gesehen haben. So, und das ist in der Natur des Menschen, das zu tun. Und Leistungssport ist wirklich für eine Gesellschaft, die danach strebt, wirklich ein Synonym. Denn wir wollen Grenzen verschieben. Ja, wir wollen einfach die Weltrekorde sehen. Wir wollen, dass wir 9,79 wurde jetzt, glaube ich, auf 100 Meter gelaufen. Und das Lustige war bei dem 100-Meter-Lauf, ich habe den ja live gesehen im Stadion, der Letzte, der Achte in dem Lauf, Axel, der ist 9,91 gelaufen. Das ist noch nie ein Deutscher, auch die sind noch nie gelaufen. Der deutsche Rekord liegt jetzt bei 9,99. Da scheidest du in der Vorrunde logischerweise aus, ja.
Also es hat es noch nie gegeben, unter 10 Sekunden alle Läufer in einem olympischen Endlauf. Hat es noch nie gegeben. Ja, aber du warst gerade bei den Zahlen und bei der Doku und wir werden das auch in den Shownotes verlinken. Also diese
Vielleicht auch
Doku.
noch mal ein paar Zahlen reingeworfen. Also es gab 10.500 Athleten, beziehungsweise gibt, ja, wir sind heute Samstag, morgen ist der letzte Tag. Und davon 1%, 105 sind Dopingsünder, ehemalige Dopingsünder, die wieder zugelassen sind. So, das sollte man vielleicht auch dabei wissen. Und ein Drittel aller Fälle, die da jetzt wieder mitspielen oder mitlaufen, sind aus der Leichtathletik. Das heißt, die Leichtathletik hat natürlich per se schon ein Problem, weil es da um 10 Sekunden geht. Da geht es um 2 Zentimeter und nicht wie in Spielsportarten, wo dann eben ganz, ja, was viel, viel komplexer ist und wo eben der Einzelne nicht so die große Rolle spielt. Im Gegensatz zu dem Mannschaftsgefüge, klar kann man auch in Mannschaftssportarten dopen, das ist jetzt keine Frage. Aber die Frage, ob das die Leistung der Mannschaft steigert, ist eine andere Frage. Und das ist halt in Einzeldisziplinen, da wo es um Sekunden und Zentimeter geht, natürlich eine andere Geschichte. Die meisten Dopingsünder sind aus Ländern, das ist auch interessant, politisch, die eigentlich keine Rolle spielen. Brasilien, Italien hatten 7, USA, Ukraine. Okay, USA ist schon wichtig. Ukraine waren 6, sogar 3 Deutsche, die auch positiv getestet wurden im Vorfeld. Und vielleicht auch hier nochmal eine Zahl. Es wurden im Vorfeld 80.000 Tests durchgeführt. Also damit versucht dann das IOC und die WADA dann zu signalisieren, wir haben ja ganz viel im Vorfeld getan, ja? Trainingskontrollen. Aber die Frage ist ja, wie gut und wie genau man das letztendlich macht und wonach man auch am Ende sucht. Ja, wenn ich im Blut nicht nach Blutdoping suche, wenn ich nicht nach bestimmten Substanzen suche, die in dieser Sportart jetzt eine große Rolle spielen, dann werde ich es natürlich auch nicht finden. Logisch.
Ja, so ist das. Und du sagtest gerade ein paar Zahlen und auch in den Spielsportarten. Ich ergänze das nochmal mit ein, zwei Zahlen. Jeder hier in Deutschland kennt wahrscheinlich oder viele kennen wahrscheinlich Harald Schumacher, Toni Schumacher als Spitzname Toni Schumacher, damals beim ersten FC Köln Torwart. Und auch Torhüter der deutschen Nationalmannschaft, der hat mal ein Buch veröffentlicht, 1987. Und da räumt er auch selber ein, dass er das Aufputschmittel Kaptagon genommen hat, einfach um reaktionsschneller zu sein, um einfach wacher zu sein, um der Ermüdung auch beim Fußballspiel so ein Stück weit entgegenzuwirken. Und hat auch damals behauptet, das Thema würde in den Medien und auch im Profifußball totgeschwiegen und auch als Tabu bezeichnet oder als Tabu behandelt, dass es halt da so gar nicht möglich ist oder gar nicht gedopt würde. Dem sei aber nicht so, hat er gesagt, hat damals einen Riesenskandal damit ausgelöst und seine Zeit in der Nationalmannschaft war danach auch, so viel ich mich erinnern kann, zu Ende. Und
Weil er mit dem Buch natürlich auch ein Whistleblower war, ne?
ja, mit dem Buch war ein Whistleblower und ja, aber das Buch ist noch verfügbar. Also jeder, der da gerne mal reinlesen will, wir verlinken da nachher in den Shownotes, könnt ihr euch das alles nochmal durchlesen.
Ja, und selbst wenn man mal in seine Sportart reinschaut, ja, dass man so aus Spaß mal am Wochenende recherchiert. Ich zum Beispiel habe das mal zum Thema Tennis gemacht. Da gibt es eine ganze Menge Namen, die jeder kennt, die auch Dopingsünder sind. Ja, die auch aufgeflogen sind. Und ich habe da mal bei uns auf der Terrasse im Tennisverein mal ein bisschen rumgefragt und da kam dann nur Erstaunen. Wie? Der Agassi auch? Ja, klar. Der hat das sogar in seinem Buch beschrieben, wie du es gerade von Schumacher erzählt hast. Auch er hat das Jahre später veröffentlicht, dass er Amphetamine genommen hat. Oder es gibt berühmte Fälle im Tennis wie die ehemalige Nummer 1, Simona Halep aus Rumänien, ja, die ein Nierenmedikament genommen hat. Und da wird dann ja immer so argumentiert, naja, das hat man, das lag daran, weil Nahrungsergänzungen verunreinigt waren oder wie bei den chinesischen Schwimmern war es dann die Suppe im Hotel, wo man dann nachträglich auch gesehen hat, dass die gar nicht alle in einem Hotel waren. Das heißt, es konnte gar nicht die eine Küche gewesen sein oder die Suppe. Also vollkommen lächerliche Aussagen, die dann aber auch vor Gericht, vor dem Sportgericht dann auch teilweise für bare Münze genommen werden und wo dann die Dopingstrafen drastisch reduziert werden. Na, das hat man bei der Simone Halep gemacht. Das hat man aber auch bei Sharapova beispielsweise gemacht. Kannst du dich an die noch erinnern?
Ja, das war auch Nummer 1 der Welt.
Ja, die hat Meidonium eingenommen. Meidonium ist ein Präparat, was in Mitteleuropa gar nicht zugelassen ist und in Deutschland sowieso nicht. Und das stand dann plötzlich am 01.01.2016, stand es auf der Dopingliste. Und soweit ich den Fall kenne, hat ihr Trainer oder wer auch immer ihr eine E-Mail geschrieben, sie möge bitte sich die E-Mail durchlesen. Und sie hat es offensichtlich verpennt und hat das Medikament weiter eingenommen und wurde dann, ich glaube im Januar oder Februar, wurde dann positiv auf dieses Medikament getestet. Und dieses Medikament, Meldonium, was in den baltischen Ländern und in den osteuropäischen Ländern zugelassen ist, das haben da fast alle genommen. Also das war ein gängiges Mittel. Das eigentlich ein Herzmittel ist, gegen Angina pectoris und nach Herzinfarkten eingenommen wird, was auf den mitochondrialen Stoffwechsel der Kardiomyozyten, also der Herzzellen, wirkt und verbessert dadurch die Ausdauerleistungsfähigkeit und die Regeneration. Also man kann da schon einiges machen, wenn man sich gut in dieser Welt auskennt. Es hat auch ein amerikanischer Doping-Experte gesagt, es erkennt mindestens 80 Mittel, die nicht auf der Dopingliste stehen und die unbekannt sind. Das heißt, die Doping-Fahnder, die laufen eigentlich diesem Thema ständig hinterher. Oder vielleicht hier nochmal ein, zwei Stories. Also einmal so André Agassi, den ja viele kennen, der hat das auch in seinem Buch beschrieben, deswegen darf man das hier auch ruhig sagen. 1997, positiver Test auf Amphetamine. Das sind psychoaktive Substanzen. Und die steigern logischerweise die Konzentrationsfähigkeit. Und man kann sich vielleicht noch erinnern, der Agassi hatte den besten Return der Welt. Ja, und er konnte sich halt auf den Ball sehr, sehr gut offensichtlich konzentrieren. Und natürlich hat er auch mal eine schwere psychische Phase gehabt, wo er dann mehr zu diesen Mitteln gegriffen hat. Ob die jetzt am Ende leistungsfördernd in seinem Fall waren, sei mal dahingestellt. Aber das Präparat ist schon lange bekannt, wurde auch als Panzerschokolade oder Hausfrauenschokolade zwischenzeitlich mal bezeichnet. Man hat es dann in Pralinen eingepackt, dann war es die Hausfrauenschokolade oder die Panzerschokolade, hat man es in Schokolade für Soldaten auch eingebaut, damit die, ne, an der Front sozusagen aufmerksamer sind und mit den Schlafdefiziten klarkommen. Und auch als Partydroge für Sexpartys war das Zeug auch ganz beliebt. Und der Richard Gasquet, der auch immer noch Tennis spielt, der hat 2009 auch mal ein bisschen Kokain, ja, wahrscheinlich geschnupft, zumindest wurde er positiv getestet. Und die Ausrede war, er hätte in einem Miami-Nachtclub, beim Turnier in Miami, hätte halt eine Frau geküsst und die hätte offensichtlich Kokain geschnupft. Und deswegen wurde seine Strafe dann von 2 Jahren auf 6 Monate reduziert. Ja, und so läuft das dann halt, ne?
So läuft das halt, ja. Also, ich will noch mal auch so ein paar Anekdoten oder eine kleine Anekdote auch noch mal beitragen. Es ist ja bekannt, dass in der DDR früher systematisches Staatsdoping auch betrieben wurde. Und damals auch in der Bundesrepublik, also hier bei uns, hat man halt auch versucht, natürlich, so wie es halt, wie du es eben auch beschrieben hast, mit dem IOC, aus politischen Gründen wollte man natürlich gerne Medaillen haben, wollte man gerne Olympiasieger, Weltmeister haben. Und da gab es auch hier in Deutschland, auch unter den Medizinern, zwei ganz, ganz große konkurrierende Universitäten, und zwar einmal die Universität Freiburg. Und in der Sportmedizin wurde Freiburg als als das Paradies für Athleten bezeichnet, weil dort bekam man alles das, was man brauchte.
Ja.
Und es war halt einfach da der Hammerwerfer Walter Schmidt, also 1977, falls das den älteren Hörern unter uns noch was sagt, und auch der Sprinter Manfred Ommer. Die haben halt zugegeben, auch leistungssteigernde Mittel genommen zu haben, und hatten als Argument angeführt, sonst in den Wettkämpfen nicht konkurrenzfähig zu sein. Und wie gesagt, Freiburg war das Paradies, da wurde halt auch unterstützt, und die Athleten wurden dort unterstützt. Und Köln allerdings, hier die Sporthochschule, wo wir beide auch studiert haben, Jens, sei angeblich die Hölle gewesen, weil dort Manfred Donicke versucht habe, dopende Sportler zu überführen. Vielleicht kannst du dich auch noch an ihn erinnern. Und ja, solche Anekdoten oder solche Geschichten im Doping gab es halt immer, auch in der Vergangenheit. Heute hören die sich amüsant an, aber wie ihr das wahrscheinlich auch bei uns aus der Diskussion so ein bisschen raus hört, ist es halt ein ernstes Thema, und zwar für die Athleten, die halt versuchen, halt ohne leistungssteigernde Mittel halt über die Runden zu kommen und Wettkämpfe durchzuführen. Und aus dieser Zeit, aber gerade wo es da so auch so Grabenkämpfe zwischen den Universitäten gab oder zwischen den medizinischen Richtungen, hat sich auch hier in Köln, hat man damals, das werden wir auch verlinken, eine sogenannte Kölner Liste etabliert. Der Jens hat angesprochen, dass hier gerade in Deutschland die Kontrollen sehr engmaschig sind. Und alle Mittel oder alle auch Nahrungsergänzungsmittel, die quasi zugelassen sind, denn nicht alle Nahrungsergänzungsmittel sind für die Sportler zugelassen, die findet man quasi auf dieser Kölner Liste. Das ist im Prinzip eine Whitelist, auf der man halt nachschauen kann, welches Magnesiumpräparat ich als Sportler nehmen darf, ohne dass ich dadurch einen Dopingverstoß begehe.
Ja, vielleicht sollte man noch kurz erwähnen, was eigentlich Doping ist, für die, die sich da nie mit beschäftigt haben. Vielleicht hier nochmal zwei, drei Hinweise. Es gibt im Prinzip drei Klassen. Einmal die Klasse der verbotenen Wirkstoffe, das sind in der Regel Medikamente. Da gibt es die verbotenen Methoden, das ist dann zum Beispiel Blutdoping, indem man dann versucht, über frisches Blut sozusagen neue Blutzellen einzuführen, die dann natürlich mehr Sauerstoff transportieren, wo dann kurzfristig die Leistungsfähigkeit eben gesteigert werden kann. Und da gibt es eingeschränkt zugelassene Substanzen. Dazu gehört zum Beispiel auch Alkohol, Beta-Blocker, Glukokortikoide. Die sind insofern eingeschränkt, weil sie nicht zwingend leistungssteigernd sind. Nur in einigen Disziplinen, wenn man ja zum Beispiel an Biathlon denkt oder an Schießen denkt, ja, wo man eben eine ruhige Hand braucht. Und da können dann eben bestimmte Medikamente durchaus ein bisschen weiterhelfen, ne? So ein bisschen den Herzschlag zu beruhigen. Und ja, dass der Arm eben nicht mehr zittert und dann möglichst die auch in die Zehen trifft, ne? Wenn man an Bogenschießen und solche Sportarten denkt, da macht das dann schon Sinn. Und die sind dann entsprechend einschränkend verboten für bestimmte Sportarten. Wobei sie natürlich auch manche Athleten dann eben brauchen, wenn die eine Vorerkrankung haben oder Belastungsasthma. Entsprechend werden natürlich dann auch Medikamente verschrieben. Die sind dann aber auch bekannt. Ne? Die werden dann offiziell verschrieben und die werden dann auch mit der NADA, das ist die nationale Anti-Doping-Behörde, ja, die werden dann auch entsprechend dort im Athletenpass gelistet, sodass jeder weiß, dass dieses Medikament medizinisch notwendig ist bei diesem Athleten. Vielleicht dazu auch noch mal zwei, drei Hinweise. Die Amerikaner haben ja was ganz Interessantes gemacht nach Sotschi. Sotschi kann sich auch noch der eine oder andere erinnern, das waren die Olympischen Winterspiele. wo ja plötzlich ganz viele Russen gewonnen haben. Ja, also muss man sich nur mal die Medaillenspiegel anschauen und fängt man wirklich an zu lachen, wie das staatliche Dopingsystem der Russen sozusagen hier die Türen aufgemacht hat und dann alles kaschiert hat. Und da hat es ja dann einen Whistleblower gegeben, den Grigori Rutschenkov. Dieser Grigori Rutschenkov, der ist dann abgehauen in die USA und hat dort praktisch alles aus dem Sack gelassen und hat dieses staatlich geförderte Dopingprogramm Russlands komplett an die Öffentlichkeit gebracht und musste deshalb logischerweise fliehen. Nur mal so in Zahlen, ne? Sotschi hatten die Russen 10-mal Gold und ich habe das mal nachvollziert, 4 Jahre vorher, 2010, in Vancouver 3-mal Gold. Das heißt, dreimal mehr Goldmedaillen als 4 Jahre vorher. Gut, vielleicht haben die ein bisschen besser trainiert. Vielleicht der Heimvorteil. Ich musste auch lachen, weil ich habe die Medaillen der Franzosen bei uns mal in so einen internen Chat reingestellt und dann sagte einer meiner Kollegen, sagte, ja, das ist der Heimvorteil. Franzosen haben ja Heimvorteil. Ich meine, ich war selber vor Ort. Klar waren da etwas mehr Franzosen häufig in den Hallen und in den Stadien. Aber es war nicht so, dass da Deutschland gegen Frankreich gespielt hätte und die ganze Halle war voller Franzosen. Weil, das habe ich im Vorfeld schon gesagt, du musstest ja die Karten sehr weit im Vorfeld kaufen. Und dann waren die Karten ja auch weltweit weg. Das heißt, du konntest dann keine irgendwo in Paris mehr am Kassenhäuschen kaufen. Von daher hat das nicht diesen typischen Heimspielcharakter. Ja? Was vielleicht auch hier und da mal beflügeln kann. Aber das kann man hier nicht unterschreiben. Von daher guckt ihr die Medaillen jetzt der Franzosen an, die relativ weit oben stehen. Ich glaube, Vierter, Dritter oder Vierter sind sie. Und dann schau dir den Medaillenspiegel an vor 4 Jahren. So, Punkt, Punkt, Punkt. Ich will niemandem irgendwas vorwerfen, aber es ist immer sehr offensichtlich, dass gerade die Ausrichter immer sehr gut dastehen. Und vielleicht wird da hier und da eben auch mal Auge zugedrückt oder nicht genau hingesehen oder wie bei den chinesischen Sportlern, die du erwähnt hast, die dann einfach von der nationalen Dopingbehörde freigesprochen wurden und dann hat die WADA das einfach für, ja, die hat das dann einfach unterstützt, unterschrieben und dann durften sie halt wieder starten. Und da müsste dann auch aus den Athletenkreisen meiner Meinung nach ein bisschen mehr kommen, ein bisschen mehr Widerstand, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Protest, vielleicht sogar bis zu dem Punkt, wo man sagt, okay, dann starten wir halt bei den nächsten Olympischen Spielen nicht, wie das jetzt auch die Studenten in Bangladesch gemacht haben. Ich will jetzt nicht die großen Vergleiche ziehen, aber ne, da haben die Studenten mit ihren Protesten dafür gesorgt, dass die Regierung abgesetzt wurde. Und dass jetzt ein Nobelpreisträger, ne, eine neue Regierung dort aufsetzt, die hoffentlich dann demokratisch ist und das Land entsprechend wieder aufbaut. Aber die Studenten hatten einfach dort die Schnauze voll. Ja, sind auf die Straße gegangen, waren dann auch bereit, da mit Molotow-Cocktails rumzuschießen und was weiß ich. Ich habe es auch nur im Fernsehen gesehen, aber ne, dieser Widerstand, der müsste dann da auch vielleicht mal aufgebaut werden, damit man wirklich mal aufräumt und damit man auch wirklich vergleichbare Spiele hat. Ja? Denn nur hinterherlaufen macht auch keinen Spaß.
Das ist richtig, aber du weißt halt ganz genau, ja, das ist halt relativ schwer, weil die Verflechtungen
Ja, das ist
so
das Problem.
eng sind und das ist halt das Problem.
Was ich jetzt mit dem Rodchenkov noch sagen wollte, der Whistleblower, daraufhin haben die Amerikaner ja ein neues Anti-Doping-Gesetz eingeführt. Und das hat jetzt auch einen prominenten Fall, nämlich einen Trainer oder nee, ein Arzt, besser gesagt, ein amerikanischer Naturheilarzt, Eric Lira heißt er. Ja, der ganz vielen amerikanischen Athleten und wahrscheinlich auch aus anderen Ländern Dopingsubstanzen besorgt hat. Und dem drohen jetzt Freiheitsstrafe. Und das kann bis zu 10 Jahre gehen. Also die Amerikaner haben das wirklich knallhart verschärft. Ich werde diesen Fall mal ein bisschen beobachten. Ich weiß nicht genau, was der aktuelle Stand ist in dem Fall, aber es wäre natürlich gut, wenn man da mal Urteile dann noch hätte, an denen man sich orientieren kann.
Ja, wir werden das Thema verfolgen einfach und vielleicht auch noch mal hier in dem ein oder anderen Kontext noch mal erwähnen. Ich denke, für heute soll es das mal gewesen sein. Wir sind ein bisschen eingetaucht in die Olympischen Spiele. Einmal vielen Dank, Jens, an dich. Haben wir sehr fröhliche Berichte gehört über tolle, ausgelassene Stimmung und tolle sportliche Wettkämpfe. Auf der anderen Seite sind wir aber auch eingetaucht auf die etwas dunklere Seite des Sports, wo es halt da um verbotene Substanzen, verbotene Methoden geht, wie man halt dann versucht, auch sich den Ruhm und die Ehre zu erkämpfen oder zu ergaunern, wie man das auch nennen will. Wir könnten bestimmt noch ganz, ganz viel weiter über das Thema reden. Wir haben noch ganz, ganz viele Sachen, die wir uns auch aufgeschrieben und recherchiert haben. Aber für heute soll es das einmal gewesen sein. Wir werden alle Sachen verlinken, vor allen Dingen auch diese interessanten Dokus und Podcasts, die es dazu gibt zu dem Thema, wo wirklich der Reporter vom ARD wirklich sehr tief da einsteigt und auch immer wieder persönliche Gefahren auf sich nimmt, um solche Sachen ans Tageslicht zu bringen. Jens, vielen Dank an der Stelle. Euch da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Montag. Macht's gut. Ciao,
Bye
ciao.
bye. Au revoir.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.